während er vortrug. Vipraha, o Brahmanas, Viprarishe, vom großen Brahmana Rishi. Buri, groß. Tejasaha, mächtig. Aham, ich. Cha, auch. Adyagaman, konnte verstehen. Yes. Tatra, bei diesem Treffen. Nivishtaha, ganz aufmerksam sein. Tatanugrahat, durch seine Gnade. Saha, genau dasselbe. Aham, ich. Vaha, euch. Shravayeshyami, werde hören lassen. Yataditam yatamati, soweit ich es verwirklicht habe. Ist jetzt ein das ist ein Vers, der von Sutta Goswami gesprochen wird, der dabei war als Shukadev Goswami am Ufer der Ganga, der Srimad Bhagavat damit dem König Parikshit vortrug. Und er hatte dieses Wissen sich wohl gemerkt, dass er damals hörte, und hatte dann am Wald von Naimisharanya oder im Wald von Naimisharanya bei einer Versammlung von Sadhus das gleiche Wissen vorgetragen. Und jetzt spricht er, Sutta Goswami, und sagt: O gelehrte Brahmanas, als Shukadev Goswami das Srimad Bhagavatam dort in der Gegenwart König Parikshits vortrug, hörte ich ihm mit gespannter Aufmerksamkeit zu. Und so erlernte ich das Bhagavatam durch die Barmherzigkeit dieses großen und mächtigen Weisen. Jetzt werde ich versuchen, euch das Gleiche so weiterzugeben, wie ich es von ihm gelernt und wie ich es verwirklicht habe. Erläuterung. Man kann in den Seiten des Bhagavatam ohne Zweifel die Gegenwart Sri Krishnas erfahren, wenn man die Botschaft von einer selbstverwirklichten großen Seele wie Shukadev Goswami gehört hat. Man kann das Bhagavatam jedoch nicht von einem betrügerischen, bezahlten Sprecher erlernen, dessen Lebensziel darin besteht, durch solches Vortragen Geld zu verdienen und dieses in sexuelle Genüsse umzusetzen. Niemand kann das Srimad Bhagavatam erlernen, wenn er mit Menschen zusammen ist, die der Sexualität ergeben sind. Das ist das Geheimnis beim Erlernen des Bhagavatam. Auch kann man das Bhagavatam nicht von jemandem erlernen, der die Verse mit seiner weltlichen Gelehrsamkeit interpretiert. Man muss das Bhagavatam schon von dem Repräsentanten Shukadeva Goswamis und von niemandem sonst erlernen. Vorausgesetzt natürlich, dass man Sri Krishna in den Seiten sehen möchte. Dies ist der Vorgang und es gibt keine andere Möglichkeit. Sutta Goswami ist ein echter Repräsentant Shukadev Goswamis, da er die Botschaft, die er von dem großen gelehrten Brahmana empfangen hat, weitergeben möchte. Shukadev Goswami seinerseits trug das Bhagavatam so vor, wie er es von seinem bedeutenden Vater gehört hatte. Und daher gibt auch Sutta Goswami das Bhagavatam so weiter, wie er es von Shukadev Goswami gehört hat. Nur zuhören reicht jedoch allein nicht aus. Man muss den Text durch strikte Aufmerksamkeit verwirklichen. Das Wort Nivishta bedeutet, dass Sutta Goswami den Nektar des Bhagavatam durch seine Ohren trank. Das ist der wirkliche Vorgang, das Bhagavatam zu empfangen. Man sollte mit gespannter Aufmerksamkeit von der richtigen Person hören, dann kann man sofort die Gegenwart Sri Krishnas auf jeder Seite erkennen. Das Geheimnis des Bhagavatam zu kennen, wird hier erwähnt. Du hast also genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Jetzt wird das Geheimnis erklärt, wie man das Bhagavatam versteht, und du kommst gerade zu dieser Sekunde herein. Das ist also ein ganz bedeutender Augenblick in deinem Leben. Wir warten noch. Gut. Also jetzt wird das, hier kommt eine andere, die das Geheimnis gerade erfahren möchte. Also, seid ihr bereit? Das Geheimnis des Bhagavatam zu kennen wird hier erwähnt. Niemand kann gespannte Aufmerksamkeit entwickeln, der nicht rein im Geist ist. Niemand kann rein im Geist sein, der nicht rein im Handeln ist. Und niemand kann rein im Handeln sein, wenn er nicht im Essen, Schlafen, Verteidigen und Fortpflanzen rein ist. Aber wenn man aus irgendeinem Grund mit gespannter Aufmerksamkeit von der richtigen Person hört, kann man ganz gewiss, schon ganz am Anfang, Sri Krishna persönlich in den Seiten des Bhagavatam sehen. Das war das Geheimnis. Mit gespannter Aufmerksamkeit sollen wir hören, was allerdings nur möglich ist, wenn wir rein im Geist sind. Und die Reinheit im Geist können wir nur erreichen, wenn unser Handeln rein sind. Und das heißt, dass unsere Angewohnheiten, das Essen, Schlafen, unsere Essgewohnheiten, unsere Schlafgewohnheiten, unsere Verteidigungsgewohnheiten und Fortpflanzungsgewohnheiten rein sind. Und wenn man das also macht, mit gespannter Aufmerksamkeit, von der richtigen Person hört, kann man ganz gewiss schon ganz am Anfang Sri Krishna persönlich in den Seiten des Bhagavatam sehen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Sami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachārine Priya Vishesha Shunyavadi Askachari Satadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Übersetzung. Tatra kirtaya do vipra vipra shaburite jasa ahamcha jagamang tatra nivishtas tadanukraha soham ya shravayeshyami yataditam yatamati. Übersetzung. Sutta, seine Zuhörerschaft, die sich aus gelehrten Brahmanas in einem Wald von Nainisharanya zusammensetzt, an. Er sagt ihnen: O gelehrte Brahmanas, als Shukadev Goswami das Srimad Bhagavatam dort in der Gegenwart König Parikshits vortrug, hörte ich ihm mit gespannter Aufmerksamkeit zu. Und so erlernte ich das Bhagavatam durch die Barmherzigkeit dieses großen und mächtigen Weisen. Jetzt werde ich versuchen, euch das Gleiche so weiterzugeben, wie ich es von ihm gelernt und wie ich es verwirklicht habe. Wisst ihr, was Hermeneutik ist? Hermeneutik ist eine bestimmte Hermeneutik ist die Methode, mit der man sich an einen spirituellen Text wendet, um von ihm eine spirituelle Erkenntnis zu bekommen. Diese Methode, spirituelles Wissen zu erlangen, ist bei uns in der Tradition sehr wichtig zu verstehen. Mit dieser Methode soll eine bestimmte spirituelle Erfahrung, die vor Tausenden von Jahren gemacht wurde, aufs Neue wiederholt werden. Sutta Goswami sagt hier zu seinen Zuhörern: Liebe Zuhörer, ich werde euch jetzt das Bhagavatam, wie es einst von Shukadev Goswami, dem weisen Kaiser Parikshit, am Ufer der Ganga offenbart wurde, ich werde euch das jetzt das Gleiche wieder offenbaren. Ihr werdet also das gleiche Erlebnis haben, verspricht er seinen Zuhörern, was die Zuhörer bei dem ersten, es ist nicht der erste Vortrag des Bhagavatams, aber bei diesem Vortrag des Bhagavatams hatten, auf den sich jetzt Sutta Goswami bezieht, nämlich damals, als Parikshit Maharaj von Shukadev Goswami erleuchtet wurde. Srila Prabhupada hat diesen Prozess, diesen hermeneutischen Prozess, ebenfalls angewandt. Er hatte uns, wie alle Acharyas in der Parampara, in der Nachfolge gesagt, wenn ihr jetzt genau das so macht, ich werde das jetzt genauso erzählen, wie es damals erzählt wurde, und wenn ihr es genauso aufnimmt, wie es damals aufgenommen wird, dann werdet ihr die Erfahrung wiederholen. Für euch in eurem Leben, obwohl wir im Kali Yuga sind, werdet ihr genau die Erfahrung machen können, wie die Weisen damals am Ufer der Ganga. Ein sehr, sehr, sehr interessantes Prinzip. Lass uns kurz beleuchten, was bei dieser, sagen wir mal, was nötig ist, damit dieses Ereignis oder damit diese spirituellen Ereignisse repetiert oder wiederholt werden können. Der Sprecher muss qualifiziert sein, so sagt Prabhupada hier, der das Bhagavatam vorträgt. Er darf nicht angehaftet sein ans materielle Leben, sondern muss das spirituelle Ziel verfolgen. Und die Zuhörer müssen ebenfalls eine Qualifikation mitbringen. Das heißt, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise zuhören. Sie müssen, so heißt es, mit gespannter Aufmerksamkeit zuhören. Es wird gesagt, wie man diese Aufmerksamkeit erreichen kann. Anscheinend ist diese Aufmerksamkeit noch ein bisschen etwas anderes als die Aufmerksamkeit, die ein Schullehrer in der 6. Klasse seinen Sechstklässlern abverlangt. Hört jetzt genau zu, während ich euch den ersten Lehrsatz der Mathematik, das hat er schon vorher erzählt, was hat er, das sind da Vektoren, sind da glaube ich dran, oder Logarithmentafeln. Hört jetzt genau zu, während ich euch das erzähle. Die Aufmerksamkeit, die für spirituelle Thematik aufgebracht werden muss, ist also eine, die es erfordert, dass wir rein im Geiste sind. Und diese Reinheit im Geiste wiederum kann nur von jemandem erreicht werden, der sein Handeln korrigiert und es auf eine reine Stufe bringt. Und das Handeln ist nur korrigierbar, wenn man in die Angewohnheiten, die Lebensgewohnheiten eingreift. Und deswegen sollte man sich Prinzipien die das Essen regulieren, das Schlafen regulieren, die Verteidigung und auch die, das sexuelle Verhalten regulieren, auferlegen. Dann ist das möglich. Diese Art von Aufmerksamkeit zu erbringen, die nötig ist, damit eben eine Erfahrung in unserem Leben nachvollzogen und repetiert wird. Ich glaube, dass vielleicht, ich nehme jetzt mal an, 50 oder 60 oder sogar 70% meiner Zuhörerschaft sich inzwischen darüber bewusst ist, dass es nötig ist, um das spirituelle Leben aufrechtzuerhalten. Ich meine damit nicht nur ein äußeres Befolgen, sondern dass der Manas, der Geist, gereinigt und fasziniert ist von unserer spirituellen Praxis. Um das zu ermöglichen, sind Impulse nötig, die wir bekommen, die wir immer wieder bekommen, die uns in gewisser Weise auf dem Kurs unserer spirituellen Entwicklung halten und auch vorantreiben. Ja, solange wir materiellen Leben sind und einen physischen Körper haben und einen Geist haben, einen materiellen Geist, werden wir immer ein bisschen von unserem Ideal abkommen. Also mir geht es seit einiger Zeit so, ich bin irgendwie von einer Erschöpfung, physischen Erschöpfung überwältigt, die mich jeden Morgen einfach verzweifelt ins Kopfkissen beißen lässt. Ich will aufstehen, aber es ist eine Gravitationskraft im Body, die einfach nicht, also morgen werde ich es wieder probieren und werde bei der Mangelartig versuchen da zu sein. Das ist mein ganz persönliches Ziel. Ich weiß, wie schön das ist, den Morgen mit der Mangelartig anzufangen. Aber der physische Körper spielt einfach oft nicht mit. Und wenn man älter wird, so ist es auch mit den Gedanken. Man hat ein bestimmtes Ideal, man möchte das tun und erreichen. Man möchte immer im Krishna-Bewusstsein vertieft sein. Geht es euch nicht auch so? Und trotzdem, die Gedanken sind manchmal abgelenkt. Und dann sagen wir so zu uns, Prabhu, erwartet nicht zu viel von mir. Ich gehe gerade wieder durch die Modes hindurch. So, um im spirituellen Leben wirklich auf Kurs zu bleiben, das heißt auf unseren Idealen, die wir uns gesteckt haben, näher zu kommen, es ist wichtig, dass wir rettende Impulse kriegen, die uns antreiben und die uns unser Leben ordnen. Ich habe das in einem Vortrag mal verglichen mit der Fernsehübertragung. Bei der Fernsehübertragung, damit eine Sendung auf dem Bildschirm erscheinen kann, es ist wichtig, dass die Antenne einen Impuls empfängt. Wenn man den Fernseher anschaltet, möchte vielleicht eine Sendung sehen und schaltet es an. Wenn da kein Impuls kommt in die Antenne, dann sieht man nur diese schwarz-weißen, was ist das, elektrischen Sachen da, ich weiß es nicht genau. Wie nennt man das? So. Dieses Geflimmer da? Was? Nee, das Display ist. Ihr wisst, wenn das so flimmert. Oder ich habe jetzt sehr lange nicht mehr Fernsehen gesehen, aber ich weiß nicht, ob das noch flimmert oder ob die das flimmert noch. Also wenn das so, wenn man das nicht. Was? Ja, die Ameisen, genau, die Ameisen nennt man das. Wenn das denn wenn der Fernseher denn den Impuls gekriegt hat, plötzlich ist Ordnung auf der Leinwand sichtbar und man sieht dann eine Landschaft oder was immer gerade gesendet. So ist es auch im spirituellen Leben ganz nötig, dass wir einen spirituellen Impuls empfangen in unserem Leben. Die Shastras, die heiligen Schriften, können uns diesen Impuls geben, denn wir hören, dass diese Shastras letztendlich nicht einfach nur Worte sind, also Druckerschwärze oder gedruckte Texte, sondern der Atem Gottes. Es gibt so ein Sanskrit aus, Spruch, der heißt, dass die Shastras der Atem Narayans ist. Es ist etwas, was Information trägt. Wenn wir ausatmen, dann können wir im Atem riechen, was wir als letzte Mahlzeit zu uns genommen haben. Pizzas mit Kaperis oder wie. Wenn Gott ausatmet, kommen die Schriften, die in sich den wichtigen Impuls haben, der unser spirituelles Leben ordnen kann. Was ist dieser Impuls? Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Enthusiasmus. Ut heißt etwas, was uns herausbringt. Und Sahar, Sahar heißt zusammen mit. Ut Sahan heißt zusammen mit dem Herrn. Und das bringt uns heraus, mal wieder aus unserem Bitcoin auf die spirituelle Ebene. Auf diesen Impuls sind wir absolut angewiesen in unserem spirituellen Leben. Bhaktivinoda Thakur sagt, dass Vertrauen so etwas wie der Brennstoff im spirituellen Leben ist. Aber dieses Vertrauen muss unbedingt die Seele des Enthusiasmus haben. Genauso wie ein physischer Körper eine Seele braucht, um sich zu bewegen und zu äußern, so ist auch unser Shraddha, unser Vertrauen, unser Glauben ganz und gar abhängig von Enthusiasmus, damit wir das auch äußern können und danach auch leben können. Ihr wisst, das ist ein Grunddilemma in allen Weltreligionen. Die haben einen bestimmten Glauben und bestimmte Überzeugungen, aber können das sehr oft nicht so leben. Das ist ein Problem, mit dem sich das Christentum jetzt unglaublich abbemüht. Das nagt wie ein Wurm in den Kreisen der verantwortlichen Denker da. Wie können wir unsere Leute dazu bringen, dass die wieder ein bisschen begeistert werden und immer wieder diese Schwerkraft des materiellen Lebens entgehen können und zu Gott angezogen werden? Das ist sicherlich auch ein Thema, mit dem wir uns als Hare Krishna Devotees auseinandersetzen müssen. Wie können wir den Impuls kriegen, der uns von der Schwerkraft unserer bedingten Natur, unseres Körpers und Geistes so ein bisschen rausbringt und uns in die höhere Verbindung mit Krishna treten lässt. So diesen Impuls, diesen rettenden Impuls, will ich sogar mal sagen, können wir unter anderem aus den Shastras entnehmen. Immer wieder müssen wir sehen, dass wir diesen Impuls empfangen. Vom Devotees kann man diesen Impuls auch bekommen und sicherlich auch vom gemeinsamen Kirtan machen, dass man es lang genug macht und sich da reingibt. Dann zündet etwas. Und, sogar die lahmen Gelenke fangen an, wieder sich ein bisschen schneller zu bewegen. Nicht so. Dieser Impuls, dieser spirituelle Impuls ist sehr, sehr wichtig. Er gibt unserem Shraddha eine Seele, sodass es zu einem lebendigen Shraddha wird und nicht einem toten Shraddha, einfach nur einem mentalen Konzept schließlich nur noch, ja, Krishna-Bewusstsein ist irgendwie gut, habe ich mal so, bin da so irgendwie von überzeugt, deswegen esse ich auch Fasalm. Nicht nur noch, das muss so ein bisschen mehr sein. So, um diesen Impuls zu bekommen, ist es wichtig, dass wir unseren Empfänger einstellen darauf. Ich möchte euch gerne etwas vom Prabhupada vorlesen, was ich selber so nektar finde, dass ich am liebsten das in jeder Vorlesung vorlesen möchte. Wenn wir den Impuls empfangen wollen, brauchen wir einen Sender dazu und einen Empfänger. Der Sender ist Krishna, der ist immer okay. Also ich sage das jetzt, also ist ein bisschen respektlos, so von Krishna zu sprechen. Also Krishna hat immer den Wunsch, uns zu erheben. Jaiva Dharma, sagt Bhaktivinoda Thakur, wenn Krishna sieht, dass die Seele in die materielle Welt geht und sich dort verliert, weint er und läuft der Seele nach, Bhaktivinoda Thakur sagt. Er hat also wirklich ein Interesse, um uns zu erreichen, und er erreicht dann den Devotee durch seine Helfer, die Überseele, die im Herzen uns manchmal die Inspiration gibt, den Sadhu, sind also Devotees, die uns erreichen, und auch die Shastra, diese drei. So erreicht uns dann Krishna. Aber er läuft uns richtig hinterher. So sagt Bhaktivinoda Thakur. Ich finde das ein sehr schönes Bild, Krishna. Oh, was machen die da? Er weint und läuft. He chases after the soul. Er jagt der Seele hinterher und will sie dann erreichen. Also der Sender, ich finde es einfach nicht passend, so Krishna als Sender, aber der, ihr wisst, was ich meine, nicht? Da ist immer was im Kommen, aber der Empfänger, das ist etwas, was repariert werden muss. Lass mich jetzt diese Sätze vom Prabhupada vorlesen. Es gibt einen Fernseher in deinem Herzen. Prabhupada ist so großartig mit, also das so auf dem, in eine Sprache zu bringen, wie der Westler das auch versteht. Es gibt einen Fernseher in deinem Herzen. Es ist nicht, dass du erstmal einen Fernseher einkaufen musst. Und Gott ist auch da. Du kannst ihn sehen. Du kannst ihn hören. Du kannst mit ihm sprechen. Vorausgesetzt, du reparierst die Maschine. Und dieser Repairing Process, dieser Vorgang, dieser Reparaturvorgang, das ist Krishna-Bewusstsein. Dann wird die Maschine in deinem Herzen funktionieren und du wirst in der Lage sein, Krishna zu sehen. Und dann zitiert Srila Prabhupada den Shloka: Premanjana Charita Bhakti Vilochanena, ist diejenigen, die mit dem Auge der Liebe schauen, Krishna im Herzen sehen können. Als Tribanga, Natapara, der beste Tänzer, und so weiter. So, also um den Impuls, den spirituellen Impuls im Herzen zu empfangen, ist es nötig, den Empfänger zu reparieren, und das heißt, das Herz zu reparieren. Yes. Krishna, das ist sehr wichtig. Spirituelle Erkenntnis kann man letztendlich nicht mit der Intelligenz machen. Das ist eine Sache, die mit dem Herz gemacht wird. Und ich möchte das jetzt ein bisschen klarstellen. Klarstellen ist nicht das richtige Wort. Ich möchte das klären, was das bedeutet, mit dem Herz spirituelles Leben zu praktizieren. Es klingt ja sehr New Agey. Und ich sehe schon so ein goldenes, strahlendes Herz. Boom. So ein rotes Kitschherz. Nicht? Ich hatte mal jemanden, der hat mir Briefe geschrieben, und wenn er immer mir einen Brief geschrieben hat, hat er so diese Herzen darauf geklebt, diese prallen Herzen, die in einem ganz bestimmten Milieu verwandt werden. Und ich habe ihn dann darauf hingewiesen. Mal, lieber Herz, wenn du es machen musst, aber benutze nicht diese. Wir wollen nicht Materialismus mit Spirituellen mischen. Also was bedeutet das, mit dem Herz Krishna-Bewusstsein zu empfangen? Ein schöner Hinweis in dieses Thema finden wir in einer der Upanishaden, wo Gargi, eine Sadvi, also eine weibliche Heilige, ihren Ehemann Yajnavalkya befragt. Und sie stellt sehr systematische Fragen, um der Ursache allen Ursachen auf die Spur zu kommen. Sie fragt also zum Beispiel Fragen: Was ist hinter der Blume? Der Same Gargi ist hinter der Blume, sagt Yajnavalkya. Ja, was ist aber hinter dem Samen? Yajnavalkya erklärt dann etwas, was ich jetzt gerade nicht weiß. Und was ist dahinter? Das Brahman, die kosmische Ordnung, O Gargi, dahinter. Und was ist aber jetzt hinter dem Brahman? Sagt Gargi, also liebenswert, nicht wie ein junger, sie ist aber eine Erleuchtete, also es ist nicht wie ein junger Bhakta, aber sie wird das ganz genau wissen. Da sagt Yajnavalkya: Gargi, stelle keine weiteren Fragen, sonst fällt dir der Kopf noch ab. Er will schon weiter antworten, das ist nicht das Problem, aber er macht seine Frau darauf aufmerksam, dass das spirituelle Thema nicht mit dem Kopf, mit der Intelligenz verstanden werden kann. Warum nicht? Dazu müssen wir ein bisschen in die Wahrnehmung oder in die Erkenntnistheorie oder Wahrnehmungstheorie einsteigen. Der Geist wird ständig mit Daten gespeist, die durch die Sinne zugefügt, zugespielt werden. Sind jetzt also hier wie eine große Datenbank, könnt ihr euch das vorstellen, von materiellen Daten, die durch die fünf Sinne, die wissenserwerbenden Sinne eingekommen sind. Dann ist darüber die Intelligenz, die nach bestimmten Paradigmen oder Programmen oder auch Überzeugungen, könntet ihr sagen, Rosarios Schwester würde sagen, Landkarten, diese Information auswertet und zu bestimmten Schlüssen kommt. Mal einfach in der Devotee-Sprache auszudrücken, wenn ein Materialist eine wunderschöne Frau sieht, wird er agitiert. Boah. Wenn ein Hund eine wunderschöne Frau sieht, die gleiche Frau, denkt er, ein wandelndes Stück Fleisch. Boah, hoffentlich komme ich da ran und kann das verspeisen. Ein wilder Hund. Nicht? A wild dog. Ja, die gehen aber auch Männern hinterher. Also es ist nicht ein geschlechtsspezifisches Phänomen. Und wenn ein entsagter Heilige eine Frau sieht, sieht er eine spirituelle Seele, die erhoben werden müsste. Nicht? Also je nach der Intelligenz, dem Programm, wird die Information, die ja in allen Fällen die gleiche sind, die durch die Sinne kommen und den Geist erreichen, ausgewertet und bestimmte Schlussfolgerungen kommen dahin, die dann einen Menschen zu bestimmten Handlungen führen. So, was aber diese Schlussfolgerungen sind, ist, es wird immer nur materiell sein. Was du in deinem Geist hast und was du mit der Intelligenz dann aus dem Geist machst, werden nur materielle Schlussfolgerungen sein. Es kann nicht spirituell sein. Versteht ihr? Weil wie kannst du aus Sand Öl gewinnen, wenn da kein Öl drin ist? Mit anderen Worten, wie kannst du aus materiellen Informationen spirituelle Dinge gewinnen? Köche wissen das, die haben bestimmte Ingredienzien aus, jetzt bin ich ein schlechter Koch, aber aus, was gibt's denn da, aus Reis und Anissamen kann man nicht Schwarzwälder Kirschtorte machen. Ist es nicht so, Maduri Manjuri? Es geht nicht. So aus materiellen Informationen kannst du dich noch so anstellen, die zu kombinieren und zu herumzudrehen und umzuwälzen und nochmal. Das gibt nichts Virtuelles. Am Ende. Ja. Bhakti Charu Maharaj hat einmal gesagt, in einer sehr, sehr schönen Vorlesung, das fand ich wirklich gut, wie er das ausgedrückt hat. Deswegen sagt er, bring Vaishnavas mit diesem Kopf, wo die Intelligenz und drin ist, ihre Ehrbietung da, richtig am Boden, womit sie sagen, ich weiß nichts. Bitte Krishna, offenbare das Verständnis in meinem Herzen. Ich gebe meine materiellen Neigung dir dar. Um spirituelles Wissen zu verstehen, musst du dich zu Deutsch gesagt verneigen. Du musst eine demütige Haltung annehmen, um etwas zu empfangen. Und es ist sehr schön, wenn man das sich so vorstellt. Bitte, ich will das jetzt nicht ganz vormachen, aber wenn du dich verneigst, zumindest wenn du diese Verehrung, Verneigung machst, wo du fünf Teile des Körpers nimmst, die Hände, die Ellbogen, die Knie, die Füße und der Kopf, dann ist das Herz höher als der Kopf. Das Herz ist anatomisch höher. Der Kopf. Das ist eine schöne Interpretation dieser Obeisance. Bow down, Mister. Bow down, Sister. Hm? So müssen wir zu den Leuten sagen. Das war aber mal ein Schlager-Song. Also wir können das anders ausdrücken. Verbeugen Sie sich, Herr Nationalrat. Ja? Dann können Sie spirituelle Erkenntnis erreichen. Sonst geht es nicht. Ehrbietung ist der Vorgang, sein Kopf loszuwerden. Nicht kopflos zu werden, aber das sage ich jetzt mal so ein bisschen interessant, dass die Kassetten hörende Nachwelt auch was zu sich freuen hat. Naja, Ehrbietung ist der Vorgang. Einfach eine demütige Haltung anzunehmen, wo man sich Krishna ergibt, wo man sagt, ich kann nicht alles verstehen, ich brauche deine Erkenntnis. Ich möchte euch aus unserem Shastra auch drei Verse vorstellen, wo diese Sache gesagt wird. Es gibt im 10. Kapitel der Gita Text 10 den sehr schönen Vers Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Pritipurvakam Dadami Buddhi Yogam Tam Yenamang Upayantite. Aus Mitleid zu ihnen gebe ich, der ich in ihrem Herzen bin, das Wissen Dadami Buddhi Yogam Tam, durch das sie mich erreichen können. Krishna muss das Wissen im Herzen geben. Wir finden auch eine andere Unterweisung in den Schriften, in dem ersten Schloka des Bhagavatam. Tene Brahma Hridaya. Hridaya heißt Herz. Das Wissen wurde Brahma, dem erstgeschaffenen Wesen, ins Herz gegeben. Nicht in den Kopf. Ins Herz gegeben. Und wir beten auch jeden Morgen zu Prabhupada, Dibyo Gyan Hride Prokashito. Bitte offenbare du das Dibya Gyan. Dibya Gyan heißt das göttliche Wissen in meinem Herzen. Nicht in meinem Kopf. So beten wir zu Prabhupada. Wenn wir also versuchen zu, wenn wir sagen, lese mit dem Herz und nicht mit dem Kopf, oder verstehe mit dem Herz oder nicht mit dem Kopf, oder empfange mit dem Herz und nicht mit dem Kopf, meinen wir damit eine bestimmte Haltung, eine demütige Haltung. Hare Krishna Gopal Kripa Prabhu, wir haben gestern mit dir gelitten. Brauchst du einen Stuhl, um dich hinzusetzen? Ja. Okay. Hare Krishna. Ja. Hari Wolf, wir wünschen dir alles Gute. Ach, du wirst zur Operation gehen. Wir wünschen dir alles Gute. Wann ist die Operation? 10 Uhr. Also um 10 Uhr werden wir Gopal Kripa gute Energien schicken. Beten, dass du im Krishna-Bewusstsein glücklich operiert wirst. Ja. Hare Krishna. Hat eine schadhafte Stelle. Ja. Also zurück zum Thema. Wenn wir sagen, verstehe mit dem Herzen, meinen wir damit, dass eine bestimmte Haltung nötig ist, eine ergebene Haltung, wo man empfängt von Krishna, weiß, ich kann auch selber aus eigenen Sachen nicht dahin kommen. Das ist eine hingebungsvolle Haltung, die wir im Herzen nehmen, eine empfangende, devotionale, also wie sagt man, hingebungsvolle Haltung. Yes. Das ist ein Punkt, ich möchte jetzt gerne sagen, wie man das sehr gut machen kann beim Lesen. Hier, und dann möchte ich das Thema noch ganz kurz erweitern, wenn ihr noch könnt. Ich möchte euch kurz eine Methode geben, die man als meditatives Lesen bezeichnen könnte. Als wir in Braj waren, hat Bhujan Prabhu sehr nice darüber gesprochen. Wir hatten so ein tolles Seminar, also das war der Höhepunkt. Wir saßen direkt im Schoße von Girira oder unter Bäumen und haben Bhagavad Katha gehört, also aus dem Bhagavad haben verschiedene sehr nice Geschichten. Und wir haben auch einen Workshop über das Chant dort gemacht. War wirklich nice. Ich glaube, Bettina war dabei. Ja. Schauen wir mal, wer noch dabei. Jai Gopal hat ein Aufnahmestudio im Govardhan Palast. Aber manchmal warst du auch dabei. Ne? Super. Ist dieses Jahr wieder, am 2. Dezember fangen wir, glaube ich, an. Also, und wollen zum gleichen Platz, zum gleichen Baum gehen, zu keinem anderen Baum, denn das war ein spezieller Baum. Das war kein gewöhnlicher Baum. Gut, und da hat er diese Methode vorgestellt, wie wir mit dem Herz lesen können. Das ist nichts Neues in dem Sinne, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Mit dem Herz zu lesen ist, dass wenn du den Text liest, solltest du erlauben, dass der Text dich beeinflusst und dich und dir bestimmte Eindrücke in deinem hinterlässt. Ich möchte mal sagen, was es nicht bedeutet, mit dem Herz zu lesen. Wenn man hier zum Beispiel das dritte Kapitel und man ist auf Text auf Seite 118, es geht also weiter, ein Teil des Purushas legt sich im Wasser des Universums nieder, Und wie viel ist denn das noch bis zum Ende des Kapitels? 165 Seiten, 118 bis 165. Mal schnell mein Taschenrechner holen. Das ist ja schätze ich mal, so 50 Seiten Unterschied. Oh, das ist ja viel zu viel. Das schaffe ich heute nicht mehr. Das war jetzt mal so. Das war der quantitative Leser, der Seiten lesen will. Es gibt auch andere Sachen, wo der Geist also wirklich nicht bei der Sache ist. Lass den Text nicht beeinflussen. Oh, ein Teil des Pusha legt sich im Wasser des Universums nieder. Krishna ist sehr powervoll. Legt sich aus dem Nabelsee seines Körpers, sprichst ein Lotusstängel. Und auf der Lotusblume am Ende des Stängels erscheint Brahma. Der Meister aller Ingenieure im Universum. Dazu ist es nötig, dass du dich in einer demütigen Haltung dem Text nimmst. Das heißt, dich auf Empfang stellst. Du willst spirituelle Dinge empfangen. Und deswegen ist es sehr oft gut, vom Lesen der Heiligen Schriften seine Ehrbietung darzubringen, zum Beispiel durch Mantren. Narayanam Namaskrityam Nairam Chaiva Narotamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Chayam Mudirayat ist eines dieser Mantren. Oder die Ehrbietung zum spirituellen Meister. Dass du empfangsbereit bist. Versuch nicht, das, was du liest, mit deiner Intelligenz zu verstehen. Sehr oft ist in heiligen Texten sind Intelligenzabfänger. Jetzt muss ich mal zu Mark und Meckes gucken, die sind Computertechniker. Da gibt's doch, ist es nicht so beim Computer, dass die haben irgendwie so Schutzprogramme, wenn man da reinhacken will, dann kommt man da nicht durch. Dann ist plötzlich so eine Hand da, hier kommst du nicht durch oder so, vielleicht nicht so, aber die sind so beschützt irgendwie. Ne? So sind auch spirituelle Themen oft beschützt. Es heißt zum Beispiel, dass der fünfte Kanto, das beschreibt Bhaktivinoda Thakur, der die Sachen so far out erklärt, dass man sagt, hier lese ich das, wieder nun bitte schön. Nicht, dass man da mit seiner materiellen Intelligenz nicht durchkommt. Man wird abgefangen. Hier kommen sie nicht durch, Gentlemen, mit der materiellen Intelligenz. Es gibt viele solche Dinge, wie auch hier wenn Yajnavalkya zu Gargi sagt, also jetzt frag mich nicht weiter, sonst fällt dir der Kopf ab. Du musst, wenn du dich den heiligen Texten näherst, du musst das Losungswort wissen. So muss man es, glaube ich, auch, wenn man in was rein will, man muss das Losung, das Passwort wissen. Und dann ist man plötzlich drin in der Situation. Demut ist das Losungswort, was sehr nötig ist. Wenn du mit deiner Intelligenz versuchst, da reinzubrechen, dann beißt du auf Granit. Also gut, du hast also jetzt eine demütige Haltung. Du hast gebetet, du hast Ehrbietung gemacht, innerlich oder auch äußerlich. Und jetzt liest du, das ist jetzt der zweite Schritt, so lange, bis dich was im Herzen berührt. Du liest, bis du was hast, was wirklich dich anspricht, wo du. Und dann liest du jetzt nicht sofort weiter. Ich muss jetzt noch ich will ja heute noch dieses Kapitel schaffen. Sondern du bleibst da und verweilst auf diesem Punkt. Du liest nochmal, was dich berührt hat. Liest nochmal. Betest dann vielleicht, möge dieses Verständnis in meinem Herzen Prakash werden, offenbart, offenbar werden. Denkst darüber nach. Und dann kommt der dritte Schritt. Du fängst an, über diesen Punkt zu meditieren, zum Beispiel auch während des Tages. Du hast etwas gelesen in den Schriften. Was dich berührt hast und du meditierst darüber. Zum Beispiel, als ich im Jaiva Dharma las, Krishna setzt den bedingten Seelen nach und weint, habe ich den ganzen Tag darüber gedacht. Wow, wie großartig, Krishna lässt mich nicht alleine. Krishna ist mir auf den... Was er dann noch empfohlen hatte, ist eine Methode, die Satsvarup Maharaj anwendet. Der liest einen Text und dann fängt er an, das können wir eigentlich mal in einem Workshop machen, da kann ich darüber mehr sprechen, hier in der Vorlesung will ich nicht so da reingehen, weil das mehr eine moderne Technik ist, aber da fängt er an, Free Writing heißt das, darüber zu lesen, was immer kommt zu dem Thema, schreibt er da, um eben, also das ist eine der vielen, vielen Methoden, in sich da etwas zu öffnen, dass ja, das anfängt, was zu sprießen und zu fließen und zu kommen, aber das macht nicht jedermanns Sache sein. Das will ich im Bhagavad haben wir auch nicht so richtig. Also wir wollen hier ein bisschen traditionell bleiben. Also, dass man irgendetwas tut, um zu meditieren. Es geht ums Meditieren. Es geht nicht um irgendwelche Technik, sondern um diese, dass man darüber nachdenkt, kontempliert. In den Schriften heißt es so und so, Dinge kann man nur erfassen durch drei Schritte. Hören, Shravanam, Manana, reflektieren und ja, meditieren darüber. So, diese, dann kommt das in unserem Geist an, dieses Thema. So, das ist die erste, eine Methode, wie wir uns beeinflussen lassen von dem Heiligen Text, nicht? Dieses meditative Lesen. Wer darüber noch Fragen hat, kann sich gerne an mich privat wenden. Die nächste Methode ist, mit gespannter Aufmerksamkeit zu hören. Das wurde heute in dem Text, den wir heute haben, erwähnt. Was nötig ist zur gespannten Aufmerksamkeit, ich darf euch nochmal erinnern, eine Reinheit im Geist, die durch die Reinheit des Handelns bewerkstelligt wird. Und so. Ja, irgendwie oder anders müssen wir diese Impulse in unserem Leben gewinnen. Und heute Morgen habe ich mich hauptsächlich auf das Lesen fixiert. Das Gleiche trifft zu zum Hören und so weiter. Und ich hoffe, dass es euch inspiriert hat. Ich schaue euch gerade ein bisschen an. Ja, also, ich lese noch keine, oder? Sehr ermutigend. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, entschuldigt. Ich habe eine etwas raue Art, aber es ist nicht so schlimm, wie es manchmal rüberkommt. Also, ich möchte actually doch hier einen Punkt machen und mal sehen, ob Fragen sind. Denn ich habe noch ein Thema, was ich wirklich in 5 Minuten noch präsentieren möchte, aber ich kann mir vorstellen, dass in den Fragen, die jetzt kommen werden, die Gelegenheit dazu habe. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Gehörten? Habt ihr mich verstanden mit dem Impuls, den wir brauchen? Ist das? Ja, ich glaube, da habe ich jemanden gesehen. Jai Gopal hatte ich gesehen, ja. Ja. Ist er wirklich, ist das Bild so richtig gewährleistet? Ja. Eine sehr relevante Frage, Jai Gopal hat gefragt. Ja, also du hast eben Bhaktivinoda Thakur zitiert, Krishna sich wirklich meint und nach uns. Aber wann hat er denn dieses Heavy Karma mit höllischem Planeten und diesem ganzen gemacht? Wo wir schon beim Jaivadharma sind, Bhaktivinoda Thakur erklärt das so. Er sagt, die materielle Welt ist ein Amboss. Das Lebewesen ist wie Gold, reines Gold, und das Leid ist wie ein Hammer, wie beim Goldschmied. Ne? Da wird Gold, damit es in eine Form kommt, gehauen. Sehr gefallen, ich gehe mit dem Thema so um, ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht. Du reist ja mit mir zusammen und du weißt, dass auch ich sehr oft physisch sehr leide und das, mein Leben ist nicht einfach, also kann keinem das wünschen dazu. Ich weiß, dass es gut ist für mich. Ich weiß auch intuitiv, diese feinstoffliche Wahrnehmung, die jeder Devotee hat, dass ich schon sehr viel erlebt habe im vergangenen Leben. Und ich weiß, also letztendlich bin ich jetzt in einer Stellung, wo mir zumindest einigermaßen klar ist, ich muss mit Krishna hingeben in diesem Leben, ich muss einfach ein demütiger Devotee sein, ich habe keine, das ist sehr, es hat funktioniert, es geht wahrscheinlich schon für mehrere Leben, haut der Hammer des Leides auf mich rauf, und jetzt merke ich langsam, also ich bin noch lange nicht in der richtigen Form, aber ich merke langsam kommt die Sache in Form und man hat ganz tiefe Verwirklichung. Ach, das Leben ist eigentlich für Krishna Bewusstsein bestimmt. Du kannst Trost in dieser einen Aussage, die auch, gemerkt, ich habe gerade Bhaktivinoda Thakur gelesen, kommt. Wenn wir dann mal durch alles durch sind, Jai Gopal, dann werden wir sagen, danke Krishna, ich habe verstanden. Und guck mal, wenn du mal von der Punkt der Ewigkeit schaust, sind diese Leiden. Ich schaue jetzt bitte mal von der spirituellen Perspektive. Ich weiß es nicht einfach. Aber schau mal mit dem spirituellen Wissen, was da ansteigt. Die Augen des Wissens. Dieses Leid ist sehr, sehr kurz. Es ist nur ein kurzer Augenblick. Jetzt unser Gopakripa Prabhu geht jetzt da ins Hospital und hält da sein Allerwertesten in Richtung Messer. Ne? Die werden ihm da was aufsetzen. Und das tut sehr weh. Der hat zwar Injektion, aber da wird schon, zumindest die Spritze, wenn die einen wieder reinrammen, das ist nicht etwas für, also, fürs Ayurveda-Seminar. Das würde sich, die gehen da anders mit um. In dieser, und aber in seiner langen Reihe von Erfahrungen ist das nur ein kurzer Augenblick und ist, wie er sagt, die Manipulation von physischer Energie. Es berührt die Seele nicht. Ich weiß, wenn wir so identifiziert sind mit dem physischen Körper, ist es heavy, dieses Leid. Aber von einer spirituellen Seite aus können wir es wirklich verstehen als eine wichtige Korrektur in unserem Leben. Wir müssen eine spirituelle Sicht der Dinge wahrnehmen. Leid hat aus spiritueller Sicht die Funktion eines Hammers, die uns which brings us into shape, die uns in Form bringt. Und je eher wir die Situation verstehen, dass wir uns Krishna hingeben müssen, und dass das, warum müssen, dass das Natürliche ist, dass das die Sehnsucht der Seele ist, desto weniger Leid werden wir haben. So, wenn du nicht mehr leiden willst, Jai Gopalji, geh dich Krishna hin. Wirklich, so schnell wie möglich. Am besten fängst du heute schon an. Am besten schon gestern, aber heute ist die Chance. Also, so geht ein Devotee damit um, mit diesem Punkt. Klar, ich finde Jai Gopal sehr nice und so sollte ein Devotee auch denken. wenn wir das Leid betrachten, also als Arjuna über den bevorstehenden Schlacht von Kurukshetra nachdenkt, überkam ihn ja Tränen. Und Prabhupada schreibt in einer Erläuterung, das ist ein Zeichen eines Devotees. Der will nicht, dass die Leute leiden. Arjuna wusste, was das bedeutet. Der hatte Träume vorher gehabt, in denen die Gliedmaßen vom Himmel regneten und so. Also der wusste, was da kommen würde. Und der kommt aber handlungsunfähig. Aber dann sagt Prabhupada in einer anderen Erläuterung, das ist sehr schön, das zu häufig in einem Artikel gelesen. Er sagt, dass das Sentimentalität war. Von einer spirituellen, also schon, es ist, auf einer Ebene ist es wichtig, dieses Mitgefühl zu haben. Wie ein Buch Vaishnava Compassion von Prabhupada das gelesen. Und in einer anderen Erläuterung sagte Prabhupada, er hat nicht, es war zu beanstanden, er hat nicht Krishnas Plan gesehen. Krishnas Plan, es musste geschehen. Am Schlacht von Kurukshetra ist es sehr klar zu sehen, wie Krishna, wie das letztendlich gut war, denn sie sind ja alle befreit worden, die Krishna gesehen haben. Es war also eine wirklich eine super Operation da. Aber auf lange Sicht gesehen ist alles Leid, aus der spirituellen Perspektive, dazu bestimmt, die ganze Welt ist dazu bestimmt, dass Erleuchtung kommt im Herzen. So, für uns Devotees sollte die Konsequenz sein, ja, wenn das die Richtung ist, in der das geht, dann stelle ich mich nicht gegen den Strom der Welt, sondern ich pariere freiwillig, sozusagen. Also pariere ist auch nicht das richtige Wort. Ich richte mich nach Krishnas Wunsch. Molidaprabhu. Ja. Oder es erhält man beim Lesen Wissen, weil man ja in Service macht. Ja. Also Mulidaprabhu sagt, die Voraussetzung, wo Krishna erleuchtet wird, ist die Beschäftigung im hingebungsvollen Dienst. Also das zitiert diesen Vers. Und er fragt sich jetzt, ist das Lesen der Dienst, so dass man dann das Gelesene im Herzen empfängt, oder ist ein anderer Dienst, den man so tut, also den Service, den wir ausüben, ist das die Qualifikation, sodass wir beim Lesen was merken? Also erleuchtet werden. Es ist sowohl als auch, wenn wir hingebungsvolles Dienen, wenn wir vom hingebungsvollen Dienen sprechen, sind die ersten Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes Shravanam, also zu hören, und Lesen gehört in diese Kategorie rein, Wissen aufnehmen. Shravanam, der zweite hingebungsvolle Dienst ist Kirtanam, zu lobpreisen, und der dritte ist Maranam, zu erinnern oder die Meditation über die Themen, und dann kommt Pada Sevanam, wozu dann auch die praktischen Dienste, die wir in einer Bewegung, die im Westen ist, einer Mission im Westen, die den Leuten spirituelles Wissen zugänglich machen will, das gehört dann zu Pada Sevanam. Und da sind andere Dienste, die wir ausführen, die in andere Kategorien reinkommen. Also die ist Lesen ist bereits ein hingebungsvoller Dienst. In der Gita sagt Krishna, dass diejenigen, die diese Gita studieren, mich mit ihrer Intelligenz verehren. Das ist ja bereits ein Service. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Manchmal haben wir zumindest ich hatte sehr lange ein Missverständnis darüber. Wenn wir von hingebungsvollen Dienst hören, dann sehen wir in unserem Geist den Tempelkommandant, der uns in die Küche zum Gemüseposten schickt. Und er denkt, das ist jetzt Service, surrender dich. Das ist sicher auch Service. Aber zu lesen ist außer, ich weiß noch, das ist ein Trauma meiner Devotee-Vergangenheit. Wir hatten so einen liebenswerten Tempel-Commander. Ich möchte nicht den Namen sagen, weil alle würden begeistert aufjohlen. Ich komme aus so einer Situation im Leben, dass ich sehr gerne lese. Und ich saß dann immer da am Lesen. Und das Einzige, was ich gesehen habe, hoffentlich finde ich den Tempel-Commander jetzt nicht. Ich weiß schon, wie der reagieren wird. Und dann höre ich ihn schon, ja, da ist ja unser Professor. Prabhupada hat gesagt, mach den Tempel sauber, dann machst du dein Herz sauber. Fähig ist den Tempel. Oh no. Wann kann man denn mir lesen bei euch? Später. Ich bin diesem Devotee sehr, sehr dankbar, denn er hat einen richtigen Punkt gehabt. Es ist nicht das eine oder das andere, aber ich habe mich manchmal, ich wollte mich oft drücken, das stimmt vor Service, und da hat er schon recht, aber ein bisschen Lesen ist auch, also Lesen ist auch wichtig, eine Stunde oder so, hat Prabhupada gesagt, Service, und wir müssen sehr darauf achten, dass wir unseren Devotees ein gesundes Paket von Devotional Service geben, wo alles drin ist, der praktische Dienst, aber auch der Dienst an der Shastra und an dem Wort des Herrn. Ja. So, ich habe dann irgendwie im Krishna-Bewusstsein am Anfang, weil dieses Verständnis war in Deutschland sehr, sehr verbreitet, dass man also Service, das bedeutet, das aktiv mit dem Körper zu tun. Aber es wurde nicht beachtet, dass man auch den Geist in Krishnas Dienst stellen muss. Und, ja. So, alles ist da. Das ganze Paket muss da sein. Wenn du in der richtigen Haltung liest, ist das Devotional Service bei Shravanam. Und natürlich sollten auch die praktischen Dienste da sein, denn wir müssen auch den Körper in Krishnas Dienst stellen, um geläutert zu werden. Unser Approach muss ganzheitlich sein. So, sehr oft haben wir gemerkt, besonders als beim Verbreiten des Heiligen Namens. Wir haben, Prabhupada hat ja mal uns geschrieben nach Deutschland, wir sollten Festivals machen. Also die Devotees da, wir hatten angefangen, um das Chanten des Heiligen Namens auf einer massiven Ebene zu verbreiten. Und wir haben es dann gemacht und daraus ist dann die Goranga Bhajan Group hervorgegangen, die vielen Leuten den Heiligen Namen näher gebracht hat. Also ich treffe immer noch Leute überall, sagen, boah, das hat mich zum Krishna-Bewusstsein gebracht, diese Programme, die wir damals machen durften. Und wir haben da wirklich gemerkt, dass das eigene Chanten vom Heiligen Namen sehr davon abhängig ist, wie weit wir den Heiligen Namen dienen. Und ein Dienst zum Heiligen Namen ist, ihn auch zu verbreiten. Nicht? Also so richtig verbreiten, das hieß für uns damals, diese harte Arbeit mit diese Lautsprecher schleppen, da habe ich immer noch ein schlimmes Kreuz von, nicht? Und alles, was man da macht, Einladungskarten verteilen, Kassalam kochen, austeilen, Bücher verteilen auf dem Programm, darauf haben wir sehr viel Wert gelegt, dass das gemacht wurde und so weiter. Diesen Dienst zum Heiligen Namen, diesen praktischen Dienst, der hilft einem sehr, das Chanten. Gestern hatten wir das Japa gemacht. Wenn ihr die Barmherzigkeit des Heiligen Namens erhalten wollt, ist es sehr gut, praktisch etwas zu tun, um die Glorien des Heiligen Namens zu verbreiten, zum Beispiel auf der Buchverteilung. Das ist sehr wichtig. Und predigen zu Leuten, chante Hare Krishna, nimm die Beats hier und ihnen das zeigen, so und so macht man das. Und das ist so praktischer Dienst am Heiligen Namen. Und der erschließt eine tiefere Region des Krishna-Bewusstseins. Also ich würde sagen, auf deine Frage hin, beides bedingt sich gegenseitig. Das gute Lesen beeinflusst den aktiven Service und der aktive Service wieder beeinflusst das Lesen. Ich glaube, wir wissen das aus unserer Erfahrung, also jeder von euch Älteren, die wohl hier weiß, dass wenn du wirklich einen nicen Tag mit Service hast und du setzt dich dann noch hin und liest, das geht rein. Nicht ins Herz. Jeder Satz spricht leuchtende Weisheit zu einem. Und plötzlich ist der Code weg von den Büchern, der Bedenken, um in Mark und Meckes Sprache zu sprechen, die sind ja so computermäßig bewandert. Man kommt in das Programm rein oder in die Webpage oder ich kenne mich jetzt nicht so genau aus. Ja, man darf dann reinkommen in die Literatur und das richtig nicht, weil man Service gemacht hat. Also beides bedingt sich. Aber wenn du zum Beispiel nie liest und du machst, versuchst Service, irgendwann hast du den Impuls nicht mehr, kommst auf die materielle Ebene und dann geht der, dann geht das los. Also jetzt hatte ich gesehen. Ich werde jetzt ein bisschen kürzer antworten. Ja. 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 Ja, ja. Lesen. Ja. Sieh mal, Gemeinschaft bringt uns ganz schnell auf eine bestimmte Ebene. Wenn du zum Beispiel im Kirtan bist, ich habe das heute Morgen gesehen, so plötzlich haben wir alle, dann fing einer hinter mir an zu tanzen und fühlte mich so kaputt. Dachte ich, ja, das macht man ja bei Kirtan anscheinend. Also, ja, das mache ich dann auch. Und sofort, das hat diese Wirkung. Das bringt einen, jetzt nicht, weil man es nachahmen will, sondern es ist so eine bestimmte, das bringt einen so hoch. Das kennt jeder von uns. Deswegen ist es das wichtigste Bedürfnis der Menschen. Oder auch zum Sonntagsfest. Viele Leute kommen hierher, um diese Atmosphäre zu erfahren in ihrem Leben. Und der zweite Grund ist auch, viele kommen hierhin, um sehen und gesehen zu werden. Auch sehr wichtig. Wenn einer kommt zum Tempel, sollten wir ihn begrüßen. Oh ja, sehr wichtig für ihn. Oh ja, ich gehöre dazu zu diesem. Ja, ja, ich werde gesehen. Also das hat Gemeinschaft, hat diese Dynamiken in sich. Und spirituelle Gemeinschaft inspiriert uns natürlich für spirituelle Themen und spirituelles Leben. So, es geht darum, bei jeder Praxis, Marc, dass du von der niedrigen Frequenz, sage ich jetzt mal, also von den niederen Gunas, Tama und Rajagun, die ganz schön umgeben und umschlingen und einen ungebeten und ungewarnt in ihren Tanz einladen, ne? Dass wir darüber kommen. Und wenn wir jetzt zu Hause sind, ist es manchmal nicht, haben wir halt nicht diese Gemeinschaft. Aber was wir tun können, ist, um uns zu einer bestimmten Ebene zu bringen, zum Beispiel nice Kirtan anstellen. Ich tanze manchmal im Corona-Bawan für lange Zeit, wenn ich kein Kirtan, also nicht lange, eine halbe Stunde oder so mit Kirtan. Aber natürlich etwas, was ich, das nicht jedermanns Sache ist, aber ja, einfach, man muss auf eine bestimmte Ebene kommen. Ein bisschen, man darf es nicht tolerieren, dass man immer in dieser Disco der Gunas ist. Nicht? Raja und Tamagun, die einen da einfach, darf ich zum Tanz bitten? Und man merkt gar nicht, wie man Ja gesagt hat. Und schon ist man dabei. Nicht? In den Erscheinungsweisen. Ich meine das jetzt nicht. Das ist nicht eine Kritik auf die ich weiß, dass manche Devotees gerne Disco tanzen. Also ich meine es in einem übertragenen Sinne hier. Ja, klar. Nicht, dass wir also immer wieder in diese Schwingung reinkommen von den Erscheinungsweisen, Leidenschaft und Unwissenheit. Und aus dieser Perspektive können wir natürlich rein erkenntnistheoretisch, dass das nicht möglich ist, spirituelle Dinge so zu erfahren. Das geht nicht. Wir müssen auf die spirituelle Ebene kommen, um das zu machen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gutes Prasadam ist auch gut, wenn es mit wirklich nice geopfert wird, nice dargebracht wird. Muss einfach, ich will es mal so einfach so westlich sagen, du musst einfach dich auf eine höhere Ebene begeben. Also, und du musst die Dinge entstanden. Und das Wichtigste ist, dass du auch ehrlich bist mit dir selber und weißt, jetzt brauche ich mal wieder einen Kirtan oder jetzt brauche ich mal wieder die Gemeinschaft der Devotees. Ich merke irgendwie, ich komme so auf so ein niederes Niveau runtergeschwungen. Mit Tipps, wie du lesen kannst. Ja, zum Beispiel beten vom Lesen, das ist sehr wichtig. Das ist auch bei der Chant-Praxis so, dass man den Heiligen Namen mit Gebeten verehrt. Da kommt man so auf so eine Ebene rein. Gerade Gebete sind sehr, sehr powerful, weil du, wenn du die Worte sprichst, guck mal, so ein Gebet ist gesprochen worden von Königin Kunti, irgendso, oder Sugadev Goswami, oder, und jetzt chantest du das, Mark, in deiner Zwei-Zimmer-Wohnung oder Ein-Zimmer-Wohnung am Zürichsee oder wo du wohnst. Und du sprichst jetzt das so nach, der saß da vor tausend von Jahren und betete, Nati Ibrahim Doras for thee, my dear Lord. Und jetzt sagst du das jetzt so nach. Das wird ja diese spirituelle Frequenz sozusagen, die wird in dein Herz kommen. Und dann bist du schon aufgeschwungen sozusagen. Die Bhakti-Vibration, die Bhakti-Schwingung. Deswegen sind Gebete sehr, sehr powerful. Auch Kirtan ist sehr powerful. Bhaktivinoda Thakur hat zum Beispiel, es gibt ja eine Gruppe von Vaishnavas, die hauptsächlich Smaranam praktizieren, die Meditation. Bhaktivinoda Thakur hat einen sehr, sehr guten Tipp den gegeben, den sie auch alle angenommen haben. Der ist auch verbreitet unter dieser Gruppe der Vaishnavas. Also die Ernsten, dass man Kirtan macht, bevor man Smaranam macht. Nicht? Dass man die hörst da dann mit ein paar Kartels, obwohl wir unglaubliche Differenzen haben, spirituell, in der theologischen Art, nicht? Haben die das auch annehmen können, wenn man da sitzt. Du sitzt da für dich alleine in deinem Zimmer, du nimmst dir ein paar Kardes, ich weiß nicht, wie gut dein Taktgefühl ist, aber ein bisschen hat ja jeder, und dann zum zum zum, und dann machst du Kirtan, bevor du anfängst, dein Bhajan, dein Lesen zu machen. Sofort wirst du mehr aus dem Text gewinnen können, weil der Heilige Name ist nun mal das Machtvollste, was ein solltest du dir unbedingt ein paar Kachel, wo du einen Bezug zu hast, wünschen, zur Hochzeit wieder. Und dann kann man, also wenn du da bevor du liegst, klingt es dann aus dem Zimmer heraus. Das ist sehr, sehr powerful. Es geht also darum, dass du irgendwie auf diese Ebene kommst, wo du einklinken kannst in diese spirituelle Es ist so wichtig, sich spirituell einzuklinken ins Krishna-Bewusstsein. Das ist so wichtig, Marc. Das darf man nie unterschätzen. Denn wir alle wissen das. Wir lesen einen Text und sind nicht eingeklinkt und denken, ich muss mal wieder was Frisches, was Neues, was anderes lesen. Ich komme da nicht rein. Und wir lesen den gleichen Text und wir denken, das glüht vor spiritueller Weisheit. Es gibt uns was und unglaublich, und wir wollen das Buch dann gleich toll einbinden und auf einen besonderen Platz stellen. Das ist ja das Unglaublichste, was ich hier in den Händen halte. Wir müssen uns auch immer wieder, das ist sehr wichtig als Bewegung, dass wir uns immer wieder bei Prabhupada einhaken. Ihr werdet sehen, das ist nicht selbstverständlich, obwohl wir wohl seine Bewegung sind, gibt es doch immer wieder. Das ist ganz natürlich. Es fängt so an, man kann sich nicht einklinken in diese Schwingung, weil man selber sich nicht aufgeschwungen hat. Ich will es mal ruhig so sagen. Also ich will aber, wie sagt man das denn in einem vernünftigen Krishna-bewussten Deutsch? Man kommt nicht auf die Ebene, nicht? Und dann denkt man, oh, jetzt muss was anderes her. Andere Lektüre, die den Geist zerstreut und so weiter. Ich möchte nicht damit gegen andere Bücher sprechen. Die sind sehr wertvoll, die haben ihren Platz und geben Perspektiven und so weiter. Sehr gut, wunderbar, dass sich die Vaishnava-Bibliotheken füllen mit verschiedenen sehr nice Büchern. Das ist sehr gut. Aber es ist sehr wichtig für uns, dass wir dass wir auf der Ebene Prabhupada sein sind und wir müssen uns da irgendwie, man kann sich darauf schwingen. Ich meine, wir alle wissen ja, was uns diese Bücher gegeben haben, wie wir gekommen sind zum Krishna-Bewusstsein, deswegen sind wir hier. Und wir wissen auch aus gelegentlichen Erfahrungen, wenn wir Hare Krishnas mal lesen, wie super das ist, sein kann. Das ist ja eine Erfahrung, die jeder Einzelne in diesem Raum oft macht, also wöchentlich vielleicht oder monatlich oder jährlich. Ihr wisst, wenn ich so spreche, möchte ich euch motivieren, mehr zu lesen. Das ist alles. Ja. Gemeinsames Studium. Ja, es heißt in der Bhagavad Gita, dass die Devotees sich gegenseitig erleuchten. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, gemeinsam das zu lesen, dass jeder da sitzt, aber miteinander zu sprechen über das Gelesene, das ist absolut wichtig. Natürlich, wenn man die Gelegenheit hat, gemeinsam zu lesen, ist das auch sehr gut. Dazu haben wir ja Leseräume in den Tempeln immer, die Bibliothek und so. Das ist sehr gut, aber das macht sich nicht immer so leicht ergeben. Was sehr viele Devotees machen, die lesen zusammen und erleuchten sich dann. Was sehr nice, was ich mit meinen Freunden sehr oft mache, meinen Vaishnava-Freunden, wir sagen, wir treffen uns und wir bringen jetzt Blumen mit zum Treffen. Das heißt, ein Lieblingspurpose, den wir gerne haben, der uns sehr viel spricht, und bringen den mit, lesen den vor, statt Blumen. Und dann sprechen wir darüber. Das mache ich auch. Dann haben wir das ganze Part mal gelesen. Und der Preis dann, dass die Kulturen darüber unterhalten und Verwirklichung mitgeteilt. War sehr nice. Dauerte 4 Stunden. War eine Karte, sie. Aber man kann sie auch ein. Statt Blumen nehmen wir Blüten der Erkenntnis. So, jetzt ist eine bisschen schwierige Situation. Wir haben jetzt 25 vor 10. Und ihr habt alle wir haben heute viele Gäste. Ich möchte hier jetzt abbrechen. Wenn ihr noch Fragen habt, ich gebe ja noch weitere Vorlesungen im Züricher Tempel. Merkt euch die ruhig, schreibt euch die auf und dann können wir die dann sehen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bol.